Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Kulturzentrum Konstanz. Ich freue mich sehr über dieses volle Haus, was uns auf der einen Seite freut, dass wir offensichtlich eine Veranstaltung geplant haben, die auf so ein Interesse stößt, und auf der anderen Seite natürlich auch besorgt, dass so ein großes Interesse an diesem Thema da ist, weil es ist nun mal gerade ein großes Thema. Mein Name ist Stefan Kühnle, ich bin Programmdirektor der Volkshochschule Landkreis Konstanz und gemeinsam mit dem Exzellenzcluster The Politics of Inequality an der Universität Konstanz freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu der Veranstaltung Populismus, ein Vortrag von Professor Dr. Philipp Manow und der anschließenden Diskussion, warum wählen junge Menschen extrem? Dieses Thema haben wir gemeinsam besprochen. Hier ist Expertise im Haus. Marius Busemeyer ist da, aber ich freue mich insbesondere, dass wir von weit angereist eben heute Herrn Manow begrüßen dürfen, der auch eine Geschichte in Konstanz hat. Darauf wird nachher noch einzugehen sein. Heute aus Siegen angereist und Anna Albrecht aus der Tagesschau-Redaktion, heute aus Hamburg angereist, mit reichlich Schwierigkeiten, aber dafür können die Konstanzerinnen und Konstanzer ein Lied singen. Ich werde gleich an die Moderatorin Pauline Tillmann vom Carla-Magazin übergeben. Und ich freue mich sehr, Pauline, dass wir heute quasi zum ersten Mal die Gelegenheit haben, dich in dieser Rolle hier in dieser Kooperationsveranstaltung zu erleben. Ich möchte mir erlauben, noch drei Anmerkungen zu machen. Das eine ist eine Werbung für die Veranstaltung, die wir am kommenden Montag ebenfalls hier im Kulturzentrum durchführen, ebenfalls mit Pauline Tillmann und ihrem Netzwerk von Deine Korrespondentin mit 4 Korrespondentinnen aus Schweden, Niederlande, Frankreich und Italien, genau, ich komme schon durcheinander, bei dem wir über den Rechtsruck in Europa diskutieren werden. Das wird eine hybride Veranstaltung sein, wo die Korrespondentinnen zugeschaltet sein werden. Ich freue mich darüber hinaus, dass wir auch mit diesem Exzellenzcluster und Gabriele Spieke und Claudia Diehl, die anderen beiden Sprecherinnen des Clusters, sind auch da. Wir werden im November, am 13.11. genauer gesagt, mit Ronen Steinke, dem bekannten Autor, der die Fritz-Bauer-Biografie geschrieben hat und jetzt kürzlich ein Buch geschrieben hat, Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, über die Ungleichheit im Rechtsstaat diskutieren. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird eine spannende Veranstaltung. Und zum Schluss, bevor ich übergebe, freue ich mich auch ganz besonders hervorzuheben, dass wir heute 4 Schulklassen mit im Raum haben. Ja, es geht um junge Menschen, wir wollen mit jungen Menschen diskutieren und ich möchte Sie einladen, die Schülerinnen und Schüler von der Geschwister-Scholl-Schule, vom Humboldt-Gymnasium aus Konstanz und von der Schlossschule Salem, die heute extra hierher gefahren sind, gerne im Nachgang. Schön. Gerne im Nachgang auch auf uns zuzukommen, denn wir wollen diese Veranstaltung hier auch als Aufhänger nutzen, um mit Ihnen ins Gespräch zu gehen, zu überlegen, wie können wir gemeinsam Veranstaltungsformate entwickeln, wo Sie auch eine Bühne bekommen, wo wir nicht über Sie diskutieren, sondern mit Ihnen und Sie auch die Protagonistinnen und Protagonisten sind. So viel von meiner Seite. Nun übergebe ich an Pauline Tillmann und ich freue mich auf diese Abendveranstaltung mit Ihnen.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Stefan. Ich freue mich auch sehr, so viele Menschen zu sehen, die sich für das Thema interessieren, Populismus, warum immer mehr junge Menschen extrem wählen. Wir diskutieren auch, ihr seht hier schon die DiskutantInnen, Marius Busemeyer und auch Anna Albrecht. Ich werde sie nachher vorstellen. Der Ablauf ist so, dass Philipp Manow zuerst einen Input gibt, uns mehr erzählt zum Thema Populismus und dann wir diskutieren werden hier auf dem Podium und natürlich auch Sie die Gelegenheit haben werden, Fragen zu stellen. Jetzt stelle ich Ihnen kurz Philipp Manow vor. Er ist ja kein Unbekannter hier in Konstanz. Er hatte die Position von Marius Busemeyer inne, bevor er weiterzog, eben nach Bremen und nach Siegen. Er ist bekannt für seine Arbeiten zur politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. Er hat intensiv zu den politischen Ursachen und Konsequenzen des Populismus geforscht, unter anderem ist 2018, Sie finden es auch vorne, das Buch Politische Ökonomie des Populismus erschienen und eines der letzten Bücher war Die Entdemokratisierung der Demokratie. Und sein heutiger Vortrag hat den etwas sperrigen Titel Populismus, der Protest gegen die Dekonsolidierung des Nationalstaats und Europas neue Spaltungslinien. Er arbeitet auch gerade an einem aktuellen Buch über Europas neue Spannungslinien und er erzählt uns quasi jetzt brühwarm von seinen aktuellen Erkenntnissen. Philipp Manow.
Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt sollte das, was ich hier sehe, auch dort gesehen werden können. Ah, super, alles gut. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, freut mich auch sehr über das große Interesse. Ich glaube, ich habe eine durchaus schwierige Aufgabe, weil erstens habe ich ungefähr 35 Minuten. Zweitens haben Sie wahrscheinlich sehr, sehr, sehr verschiedene Hintergründe. Junge Schüler, Schülerinnen, manchmal ein bisschen ältere sehe ich auch schon und ja, und auch alles dazwischen. Einige werden das, was sozusagen politikwissenschaftlich im Hintergrund steht, wahrscheinlich schon ein oder zwei oder dreimal gehört haben, andere dann vielleicht zum ersten Mal. Okay, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich will anfangen mit einer Ausgangsbeobachtung. Rings und rechts sage ich gleich, was ich damit meine. Dann komme ich zu einer gängigen Erklärung, die einige von Ihnen vielleicht auch schon mal gehört haben. Für das dann sage ich, was ich für Probleme mit dieser Erklärung habe und dann sage ich, was ich stattdessen vorschlage. Die Ausgangsbeobachtung, das können Sie sich vielleicht ein bisschen anschaulich machen, wenn Sie jetzt BSW und AfD nehmen, die sich ja doch programmatisch in vielerlei Hinsicht überschneiden, eher EU-skeptisch, eher migrationsskeptisch, eher auch skeptisch gegenüber einer Reihe von identitätspolitischen Issues. Also auch Sarah Wagenknecht kann über Gender-Gaga sozusagen ein bisschen polemisch sich äußern. Aber Sie sehen schon eigentlich, dass die ja eigentlich, man würde sagen, die einen sind Linkspopulisten, die anderen sind Rechtspopulisten. Sie bewegen sich offensichtlich aufeinander zu. Und das ist etwas, wie ich gleich zeigen möchte, was nichts Deutschlandspezifisches ist, sondern was wir in Europa häufiger gesehen haben, eben auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Deutschland ist da eigentlich eher Nachzügler. Und was jetzt eigentlich sozusagen überraschend oder erklärungsbedürftig ist und vielleicht ein bisschen irritierend, dass wir eigentlich hier Parteien bekommen, die eine sozusagen aus westeuropäischer Sicht ein bisschen überraschende programmatische, ideologische Kombination anbieten. Ich würde behaupten, das ist selbst kontrovers, können wir auch gerne darüber diskutieren, gerne dann im Anschluss oder nachher beim Getränk, dass wir eigentlich hier diese neuen Populisten sehen, als die wirtschafts- und sozialpolitisch sich eher links orientieren und dann eben in gesellschafts- oder kulturellen Themen, identitätspolitischen Themen eher rechts. Und das ist insofern überraschend oder irritierend oder neu, weil wir ist jetzt immer sozusagen aus so einer westeuropäischen Perspektive gesprochen, eigentlich das so kennen, wenn wir jetzt zwei Dimensionen einfach unterscheiden, ich muss ein bisschen abstrakter werden, ich hoffe, Sie können mir jeweils folgen, und wir im Grunde genommen den politischen Raum aufteilen in zwei Dimensionen, sozusagen so einen ökonomischen, verteilungspolitischen, who gets what, also schlicht und einfach Steuer- und Wirtschaft und Sozialpolitik. Wer da links war in der Vergangenheit, war im Regelfall auch auf so einer gesellschaftskulturpolitischen Ebene, in so einer zweiten Ebene der Politik, wo es eben um solche Dinge ging, wie meinetwegen traditionelle Familienwerte versus früher mal Abtreibung, ganz früher mal Scheidung, dann mal Abtreibung, jetzt sowas wie Same-Sex-Marriage. Also dass auf der Ebene man dann auch eigentlich links ist. Und vice versa, dass man, wenn man auf der ökonomischen Dimension eher rechts ist, also eher mehr Markt, weniger Staat, dass man dann eigentlich auch konservativ auf so einer gesellschaftspolitischen Ebene ist. Ne? Also eher traditionelle Familienwerte, eher Law and Order, eher ein starker Staat, der für Sicherheit und Ordnung sorgt und nicht individuelle Selbstverwaltung. Selbstverwirklichung, Entschuldigung. So, und jetzt, was wir eigentlich sehen, und das wäre so ein bisschen die These, dass dadurch, dass eigentlich diese Kongruenz herrschte, dass diese Parteien, wenn sie auf einer wirtschaftlichen Dimension links waren, normalerweise auch auf einer gesellschaftspolitischen Dimension links waren und oder eben rechts, macht es überhaupt eigentlich Sinn, von links und rechts zu sprechen. Das war sozusagen die Hauptachse des politischen Konflikts. Und nun sehen wir aber Parteien, die irgendwie das anders kombinieren, und die populistischen Parteien sind eigentlich, das wäre meine These, Parteien, die sozusagen eigentlich ökonomisch links geworden sind und gesellschaftspolitisch rechts. Und das führt dazu, dass wir eigentlich das werden wir gleich sehen, auch grafisch, eigentlich so ein Switchen dieser politischen Hauptachse bekommen, die nicht mehr von links links nach rechts rechts geht, sondern die sozusagen von liberal liberal, also sozusagen eigentlich die ökonomisch liberal sind, aber dann auch gesellschaftspolitisch liberal oder illiberal, also die eigentlich eher mehr Staat, mehr Umverteilung und so weiter wollen, aber auch gesellschaftspolitisch sich sozusagen eher konservativ positionieren oder dann eben nicht liberal, illiberal. So, und wenn man jetzt guckt, wo das eigentlich herkommt, würde man sagen, naja, irritierend ist es eigentlich aus einer westeuropäischen Perspektive, weil wir es in Osteuropa schon vorher gesehen haben. Und wenn Sie PiS, die polnische Partei nehmen oder Fidesz oder auch andere Beispiele, dann sehen Sie eigentlich, dass das Parteien sind, die wir als Rechtspopulisten einordnen, die aber in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik sich durchaus pro Umverteilung, pro Wohlfahrtsstaat, pro Generosität und so weiter und so fort aus. Also das, was wir auf einer ökonomischen Dimension als links bezeichnen würden. Kann man so Beispiele nehmen, nicht? Also die PiS-Partei hat in dieser Zeit ihre Regierung von 2015 bis letztes Jahr den Mindestlohn um 50% angehoben, dieses sehr, sehr berühmte und generöse Familiengeld, Fidesz, Schutz der kleinen Kreditnehmer und so weiter und so fort. Wenn man fragt, warum das eigentlich in den mittel- und osteuropäischen Ländern zuerst diese Kombination aufgetreten ist, dann gibt es eine Erklärung, die sagt, das hat sozusagen was mit der Transformationsgeschichte dieser Länder zu tun. Es gibt, glaube ich, zwei kurze Erklärungen. Die eine sagt, naja, wenn man quasi den Kommunismus nimmt als das, von dem man sich jetzt erstmal absetzt, in dem sich sozusagen die neuen Bürgerrechtsparteien bilden, dann ist der Kommunismus natürlich eine Ideologie, aber auch eine praktische Herrschaftsform gewesen. Die war natürlich in beiden Dimensionen liberal. Ne? Also die war natürlich, weil die gesellschaftspolitisch nicht sonderlich liberal, aber natürlich auch marktpolitisch alles andere als liberal. Das war halt kein Kapitalismus, sondern es war halt sozialistische Planwirtschaft. Und dass dann in der Positionierung der neuen Parteien, die sich sozusagen gegen auch dann ja die Ex-Kommunisten, das muss man sich ja vorstellen, das ist ja eigentlich eine interessante Revolution, weil die alten Herrscher, die überleben in Form der ex-kommunistischen Parteien, dann positioniert man sich eben gegen die. Und dann positioniert man sich in beiden Dimensionen liberal. Also das heißt, man positioniert sich gesellschaftspolitisch liberal, aber auch marktliberal und dadurch auch europafreundlich. Und in der Geschichte dieser osteuropäischen Parteiensysteme kann man dann im Grunde genommen sagen, dass Parteien wie PiS oder Fidesz im Grunde genommen ein bisschen die Wählerschaft dieser Ex-Kommunisten übernehmen und wir dann eigentlich dann tatsächlich so einen Parteienwettbewerb bekommen, der sich sozusagen zwischen liberal, und das sind dann eher urbane Eliten, gut gebildet, Warschau, Budapest, sozusagen die pro Europa sind, die auch vor Europa keine Angst haben und vielleicht auch weniger Angst haben müssen. Und wir haben fromme Landbevölkerung, eher agrarisch, die haben durchaus Angst vor dem gemeinsamen Markt, sind teilweise die alten schwerindustriellen Zentren, die kommen auch in die Krise und so, sie sind nicht wettbewerbsfähig. Und das ist das Elektorat, was dann sozusagen Fidesz, PiS und so weiter mobilisiert. Man kann das auch auf die Türkei übernehmen, AKP, also säkulare Eliten in Istanbul, Ankara versus fromme Landbevölkerung. Man kann auch den israelischen Konflikt zu erklären, haben wir vielleicht keine Zeit für. Dass das alles nicht jetzt ausgedacht ist, sondern empirisch sich validieren lässt oder unterlegen lässt mit empirischer Evidenz, soll das hier zeigen. Ganz kurz, die ganzen Punkte sind im Grunde genommen Parteien, die Position von Parteien. Wir haben zwei Dimensionen. Auf der X-Achse haben wir die ökonomische Dimension. Das ist im Grunde genommen, hier ist ökonomisch links, also hier ist mehr Umverteilung, mehr Staat, weniger Markt. Das bei der 10 ist ökonomisch rechts, also das wäre neoliberal, wenn Sie so wollen. Und das ist sozusagen einmal für Osteuropa, das ist einmal für Westeuropa. Das ist sozusagen das uns vertraute Bild, nicht? Also die westeuropäischen Parteien, wenn sie ökonomisch links sind, sind sie eigentlich auch auf der Y-Achse, und das ist die kulturelle Dimension, links. Und das ist eben so eine kulturelle Dimension, die würde auf solche Sachen gehen wie traditionelle Familienwerte, Religiosität versus LGBTQ oder was auch immer. Ne? Also sozusagen, das sind da die Pole. Und das ist quasi das, was man in Westeuropa kennt. In Osteuropa ist der Zusammenhang weniger deutlich. Wenn es überhaupt einen Zusammenhang gibt, dann führt er sozusagen von ökonomisch links und kulturell rechts, das ist der obere Quadrant, zu ökonomisch rechts und aber kulturell, gesellschaftspolitisch libertär. Also die sind liberal in beiden Dimensionen, wenn sie so wollen. Wenn sie so wollen, eine radikale Version der FDP letztendlich, ne? Also individuelle Bürgerrechte, aber auch freie Fahrt für freie Bürger sozusagen, auch ökonomisch und hier oben. Letztendlich etwas, eben, was wir im Ost-Westeuropa lange Zeit nicht hatten. Und mein Argument wäre, dass BSW und AfD sozusagen Beispiele dafür sind, dass hier ein Quadrant zunehmend besiedelt wird, der eigentlich in Westeuropa nicht besiedelt war, aber in Osteuropa schon aus den historischen Gründen schon vorher ja. So, jetzt kann man fragen, warum hat sich das denn durchgesetzt? Ne? Die Osteuropa-Geschichte kann man eben, die kann man auch noch ein bisschen anders erzählen, aber sie läuft eben darauf hinaus, dass das was mit der Transformationsgeschichte dieser Länder zu tun hat. Man kann auch sagen, es gibt auch das Argument in der Literatur, ja, die Ex-Kommunisten, die mussten sich erstmal glaubhaft von ihrer Vergangenheit lösen und haben deswegen relativ liberale Politiken, Wirtschaftspolitiken verfolgt. Und das hat dann der Rechten ermöglicht, sich relativ links zu positionieren. So. Ist jetzt nicht so wichtig, aber die Frage ist ja sozusagen, warum, also den mitteleuropäischen Fall kann man vielleicht verstehen, warum wird das denn ein Erfolgsmodell? So, und dass es ein Erfolgsmodell wird, glaube ich, dafür haben wir verschiedene Beispiele. Also wenn wir jetzt mal den Rassemblement nehmen, die Rechtspopulisten in Frankreich, nicht? Also die Marine Le Pen hat sich mit den Eisenbahnern, mit dem Streik der Eisenbahner solidarisiert. Der Rassemblement hat gefordert, das Renteneintrittsalter zu senken, auf 60, nicht etwa zu erhöhen. Sie wollten die Arbeitsmarktreform der sozialistischen Regierung von 2016 zurücknehmen. Die Schwedendemokraten sind auch pro Wohlfahrtsstaat, ne, pro Umverteilung. Die migrationsskeptische Agenda der Schwedendemokraten kommt daher zu sagen, ja, sozusagen, wenn wir viel Umverteilung haben wollen, und das wollen wir, dann müssen wir diese Migration stoppen. Und sie können das sozusagen auch teilweise jetzt für Italien so argumentieren, dass sozusagen die sich da letztendlich auch, erstmal sehen wir sowieso dort auch Koalitionen, haben wir ja zum ersten Mal gesehen zwischen Lega und Cinque Stelle, wo wir sagen würden, naja, das sind ja eigentlich schon Parteien, die eigentlich eher aus Cinque Stelle eher aus dem linken Milieu kommt und Lega eher aus dem rechten. Also wir hatten ja auch schon auf Koalitionsebene eigentlich seltsame Verbindungen zwischen Links- und Rechtspopulisten, aber auch programmatisch bewegen sich teilweise die Linkspopulisten in so eine Ecke, so wir brauchen mehr Souveränität, auch EU-Skepsis, auch bei La France Insoumise in Frankreich, ne, und Souveränitär, also auch letztendlich Take-Back-Control, auch bei den südeuropäischen Linkspopulisten. Und so ein bisschen, würde ich eben sagen, sehen wir das eben auch beim BSW. Und der Wandlungsprozess, den wir da sehen, hängt zusammen, dass wir auch neue Wählerschaften bekommen für diese Populisten. Wenn Sie die Vorgängerparteien sich angucken, man kann Berlusconis Forza nehmen, man kann teilweise die SVP, die Schweizer Volkspartei nehmen, aber auch dänische Fortschrittspartei sogar schon in den 70er Jahren, auch die frühe PVV in den Niederlanden. Die starten eigentlich liberal, also die starten eigentlich staatsskeptisch, ne? Die sind nicht für mehr Umverteilung, die sind nicht für höhere Steuern, sondern die sind eigentlich für einen schlanken Staat. Ne? Und das hängt damit zusammen, dass deren Elektorat häufig so eher so kleine Ladenbesitzer, Selbstständige, kleine Familienunternehmen, kleine Bauern sind und so. Und die haben eine eingebaute Skepsis gegenüber dem regulierenden und besteuernden Staat. Ne? Lass mich alleine. Es ist ja teilweise immer noch in der AfD sozusagen sächsische Handwerker versus dann eben Arbeiterschichten, ne? wo die Interessen nicht kongruent sind. Aber je stärker diese populistischen Parteien eigentlich sozusagen Arbeiterparteien wurden und quasi Arbeiter von den traditionellen Arbeiterparteien weggingen und sie gewählt haben, wie das beim Rassemblement der Fall ist, wie es auch eben bei der AfD teilweise der Fall gewesen ist, auch bei den Schwedendemokraten, desto stärker haben die sich politisch, programmatisch auf dieser Verteilungsdimension pro Wohlfahrtsstaat, pro Umverteilung und so weiter positioniert. AfD ist eigentlich klassischer Fall, startet als eine ordoliberale Professorenpartei, ne? Also Lucke, Stabatti, Henkel, Meuthen, die haben neoliberale Vorstellungen, was auch jetzt Meuthen möchte irgendwie die gesetzliche Rente abschaffen, scheitert daran spektakulär. Und wenn Sie jetzt in das Programm der AfD gucken, ist da zum Beispiel die Forderung, die Agenda 2010 teilweise zurückzunehmen, sodass man wieder zum Beispiel längere Bezugsdauer für Arbeits, im Falle der Arbeitslosigkeit bei Arbeitslosengeld bekommt. Nicht mehr nach einem Jahr Stopp, was die rot-grüne Koalition 2004 durchgesetzt hat. Ne? Und Rentenkonzeption ist auch deutlich linker. Deutlich linker. So, wenn wir jetzt, die Evidenz ist jetzt hier nicht ganz so stark, aber wenn wir nochmal die gleichen Daten nehmen, gleiche Dimension, hier ist das Ökonomische von 0 bis 10, von links bis rechts, und hier ist das Kulturelle, wenn Sie so wollen, von 0 bis 10, von links bis rechts, dann, das ist ja der Quadrant, der uns hier interessiert, das Ganze sind, wie gesagt, Expert Surveys, also das ist Chess, muss Sie nicht interessieren, aber es ist einfach, dass man fragt, Leute, von denen man annimmt, die wissen das, wo sind diese Parteien auf diesen gedachten Dimensionen, und daraus gewinnt man Daten und daraus kann man dann halt Parteien lokalisieren. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass dieser Quadrant, das sind die ersten beiden Wellen von Chess, 98, 2002, glaube ich, und 2016, 2018 oder 2018, 2020. Also sozusagen, da liegen jetzt so knapp 16 Jahre zwischen. Und ja, ist es nicht so wahnsinnig stark. Und man würde ja auch nochmal sagen, ja, also wir sind ja jetzt auch nochmal 4 Jahre ins Land gegangen. Aber das, was wir sehen, ist ja alles, was ich behaupte, was wir sehen, ist ja doch auch kürzlich, sind ja nur aktuelle Entscheidungen. Aber das ist interessant, dass dieser Quadrant eigentlich stärker besiedelt wird und er wird letztendlich ein bisschen stärker hier von, es sind rechte Parteien, die sozusagen sich programmatisch auf dieser ökonomischen Dimension weiter nach links bewegen. Und mein Argument wäre, das ist durchaus, also die AfD ist durchaus auch ein Beispiel dafür. Und BSW ist sozusagen, die treffen sich da. Ne? Der eine kommt von unten sozusagen und wird kulturell rechter und der andere kommt von oben und wird sozusagen ökonomisch linker. Und dann sind die da, wo früher eigentlich weder Angebot noch Nachfrage war. So, wenn wir jetzt verstehen wollen, woran das liegt, dann gibt es verschiedene Erklärungen. Viel werden Sie gehört haben, dass Populismus was mit einer neuen Spaltungslinie zu tun hat, die in der Literatur ganz unterschiedlich benannt wird, aber egal wie sie benannt wird, alle meinen eigentlich dasselbe. Und da kommt jetzt auch ein bisschen mein sperriger Titel, der mir ja hier schon vorgeworfen wurde, her. Nicht? Also sozusagen, es kommt, also worauf jetzt diese Parteiensysteme eigentlich reagieren, ist, dass wir sowas wie Globalisierung haben, Transnationalisierung, Supranationalisierung, whatever. Dann gibt es, das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, gibt es populärwissenschaftliche Erklärungen, somewhere versus anywhere, globale Eliten versus Leute, die halt nicht mobil sind, Kommunitaristen versus Kosmopoliten und so weiter und so fort. Und das sei die neue Spaltungslinie, an denen sich jetzt diese neuen Parteien orientieren. Und ich will Ihnen einmal dieses etwas längere Zitat jetzt nicht Satz für Satz vorlesen, aber nur darauf hinweisen, dass sozusagen wir können das abstrakt nennen Globalisierung oder wir können es abstrakt nennen Supranationalisierung, wie auch immer. Es meint alles, dass eigentlich Dinge aus dem Nationalstaat wegwandern, politische Souveränität. Aber der Punkt ist eigentlich hier für mich wichtig, dass in diesem Zitat von zwei sehr, sehr wichtigen Protagonisten dieser Literatur gesagt wird, naja, also wenn man es konkret nehmen möchte, ist eigentlich Europäisierung sowas wie Globalisierung. Und zwar heftig. Und zwar in drei Dimensionen, einer politischen Dimension. Also Sie haben im Grunde, wenn Sie so wollen, politische Entfremdung, weil kollektive Selbstbestimmung zunehmend weniger wird. Also Sie sprechen sogar von Schock, ne, von Globalization-Schock. Also Populismus ist eine Reaktion auf Globalisierungsschocks und die EU ist so ein Schock. Und einerseits, weil sie sozusagen die Regelkompetenzen vom Nationalstaat nimmt, das ist sozusagen eine Art von politischer Entfremdungsvorgang oder Enteignungsvorgang, dann produces economic insecurity among those who lack mobile assets, also als Prozess der Marktöffnung, des gemeinsamen Marktes, des freien Austausches, hat das Verteilungsimplikationen und einige fahren damit super. Andere fahren damit nicht so gut, zum Beispiel Leute, die sozusagen nicht mobil sind, die sich sozusagen nicht auf dem gemeinsamen größeren Markt positionieren können. Dazu gehört auch Migration. Migration hat auch was Verteilungspolitisches. Compete with immigrants for housing and jobs. Und ich würde auch sagen for welfare entitlements, also für Sozialtransfers. Und das hat natürlich eine kulturelle Dimension. Das hat alles drei. Sozusagen, das verunsichert einen auch. Migration verunsichert auch sozusagen auf einer kulturellen Ebene, aber es hat eben auch eine verteilungspolitische Dimension. So, der Punkt, auf den ich jetzt hin will, und ich muss mich ein bisschen sputen, ist, dass die gleiche Literatur, die diese Beobachtung macht, die einerseits sagt, ja, Populismus ist eine Reaktion auf Globalisierungsschocks und Globalisierungsschocks. Zum Beispiel konkret ist sowas wie Europäisierung und das hat mehrere Dimensionen, behaupten doch, und für mich völlig unverständlich, ehrlich gesagt, dass das, was hier jetzt als neue Spaltungslinie auftaucht, genau zwischen diesen Kosmopoliten und den Kommunitaristen, zwischen den Anywheres und den Somewheres, dass das kulturell sei. Es sei eine neue kulturelle Cleavage-Linie. Cleavage, also eine neue Spannungslinie. So. Aber warum ist das kulturell? Ich kann nicht springen, tut mir leid, ich muss das doch noch. So, die Erklärung ist ein bisschen zu sagen, wie gesagt, haben Sie nochmal dieses Koordinatenkreuz vor Augen. Wir überlegen uns, dass der politische Raum, der jetzt für uns relevant ist, zwei Dimensionen hat. Der hat eine ökonomische Dimension und eine kulturelle Dimension. Die Vorstellung ist hier, was wir eigentlich sehen, was Populismus ausmacht, ist eine sogenannte zweite Transformation dieser kulturellen Dimension. Die erste Transformation der kulturellen Dimension hat stattgefunden Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Engelhardt, Silent Revolution, Wertewandel, Anti-Babypille, Frauenemanzipation, Ausweitung der Universitätsausbildung, Übergang von der industriellen in die Dienstleistungsgesellschaft und so weiter und so fort. Ne? Also da haben wir den Konflikt, da ist ein alter Konflikt, der früher einer hieß zwischen Staat und Kirche, zwischen Religiosität und Frömmigkeit und traditionellen Werten und säkular modernen, liberalen Werten, transformierte sich da zum ersten Mal in einen Konflikt zwischen Materialismus und Postmaterialismus, wie das damals hieß. Und das waren 60er, 70er Jahre. Und jetzt ist die Vorstellung, jetzt sehen wir das zum zweiten Mal. Und jetzt ist es aber dominiert nicht von Fragen wie, was weiß ich, wie Frauengleichberechtigung, sexuelle Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Und mein Bauch gehört mir. Sondern eben von solchen Dingen wie, also Universalismus versus Kommunitarismus, also sozusagen global versus lokal, wenn Sie so wollen. So ist die Erklärung. Und deswegen ist diese Betonung auf diese kulturelle Dimension so logisch in der Erklärung, weil man sagt, naja, das eine war sozusagen eine Transformation der kulturellen Dimension und jetzt sehen wir das halt nochmal. So, ich versuche schnell zu sein, warum das mich komplett überhaupt gar nicht überzeugt. Und die Erklärung ist erstmal würde man sowieso sagen, naja, wenn das stimmt, ist das eigentlich eine Erklärung für Länder, die starken Wertewandel durchlebt haben. Also mit anderen Worten, Kontinentaleuropa plus Skandinavien. Weder Südeuropa noch Osteuropa. Wir wissen aber ja, dass in Osteuropa gibt es ja viele Populisten. Im Südeuropa gibt es auch viele populistische Parteien. Aber es sind ja Länder, Gesellschaften, die gar keinen starken Wertewandel durchlebt haben. Die Ostländer konnten es ja gar nicht, weil sie ja zu der Zeit sozusagen sowieso kommunistische Diktaturen waren. Und dann reagiert diese Literatur, wie ich finde, dann häufig so ad hoc, indem sie sagt, naja, okay, der Süden ist halt sowieso anders. Da ist Populismus ja sowieso nur eine Reaktion auf Korruption und der Osten ist natürlich irgendwie auch anders und das liegt irgendwie daran, weil die sind ja alle noch nicht konsolidiert, die Parteiensysteme. Aber das überzeugt mich eigentlich weder das eine noch das andere, weil in Südeuropa ist es nicht nur La Casta, sondern der Linkspopulismus, der Reaktion auf die Euro-Krise, ne, Syriza, Podemos, Cinque Stelle, France Insoumise, das hatte handfeste, reale, konkrete Anlässe. Das war nicht irgendwie, ja, die Elite ist korrupt oder so. Und in Osteuropa, glaube ich, können wir auch heute 2025 oder auch schon 2015 nicht mehr davon sprechen, dass da irgendwie, das ist, also wenn Sie Satisfaction with Government Performance in Ungarn und Polen abfragen, dann werden Sie erstaunt sein, wie hoch die Satisfaction da ist. Also das überzeugt irgendwie gar nicht. Es ist auch klar, dass diese Erklärung als zweiter kultureller Wandel, das geht so ein bisschen so, wir haben also auch als Backlash irgendwie alte weiße Männer, da kommen wir jetzt ein bisschen zum Thema, die irgendwie entdecken, dass das mit der Frauengleichberechtigung doch nicht so eine super Idee war. Also das ist auch eine Erklärung, die nicht klarkommt mit, wir haben nicht nur Rechtspopulismus, wir haben auch Linkspopulismus, aber das kann ja nicht eine Reaktion auf Wertewandel sein, das ist ja Quatsch. So selbst für Länder, die einen starken Wertewandel durchlaufen haben, skandinavische Länder, die sich natürlich wahnsinnig liberalisiert haben in den 70er Jahren, oder auch meinetwegen Holland, die skandinavischen Länder sind gerade keine Länder, in denen der Staat-Kirche-Konflikt irgendwie virulent gewesen ist. Also wenn wir jetzt eine Erklärung haben, die sagen, okay, wir sehen eigentlich im Wertewandel eine starke Transformation des Staat-Kirche-Konflikts, ja, in Skandinavien gab es keinen Staat-Kirche-Konflikt. Also auch das haut irgendwie nicht hin. Und dann der ganz grundlegende Punkt, der sollte klar sein, einerseits zu analysieren, ja, Transnationalisierung hat, also generiert, wenn Sie so wollen, politische Verlierer, kulturelle Verlierer und ökonomische Verlierer, aber dann zu sagen, aber die können nur kulturell mobilisiert werden, ist auch Quatsch, würde ich mal sagen, sage ich jetzt mal ein bisschen, lehne ich mich jetzt ein bisschen frei aus dem Fenster. Die Frage bleibt auch, warum jetzt? Nicht? Also wenn wir Wertewandel in den 70er haben, ja, müssen die weißen Männer erst alt werden? Also ich weiß nicht, also das ist ja völlig unklar. Ne? Warum passiert das jetzt? Der Backlash sozusagen. Und da kommen wir so ein bisschen in die Empirie, das sehen wir jetzt ja auch in den Landtagswahlen, das haut ja gar nicht mehr hin. Es ist ja, die Altersverteilung ist ja gar nicht so. Ne? Also wir sind ja mittlerweile längst dabei zu verstehen, dass die Vorstellung, dass das sozusagen, dass das überwiegend alte weiße Männer sind, dass die völlig, völlig illusionär ist und wahrscheinlich auch einfach nur ein Selbstberuhigungsdiskurs ist, den wir uns so angewöhnt haben. So, kurz, ich bin dann tatsächlich, glaube ich, fast in der Zeit, wirklich sehr kurz, meine Vorstellung, wie wir rauskommen aus dieser unbefriedigenden Lage, ich würde sagen, ja, wir können uns natürlich darauf konzentrieren, dass wir hier mit den neuen populistischen Parteien, und da würde ich jetzt mittlerweile sagen, ja, das sind die Linkspopulisten wie die Rechtspopulisten, die unterscheiden sich da gar nicht, dass wir da eigentlich diese seltsame Kombi bekommen. Wir können uns natürlich die ganze Zeit darauf konzentrieren und gucken, warum das so ist. Aber wir sollten vielleicht dabei in Betracht ziehen oder ja, berücksichtigen, dass das Globalisierungsprojekt selbst eine sehr seltsame Kombi darstellt. Weil, also jetzt, wenn wir über Europa sprechen, ist Europa auf der ökonomischen Ebene rechts. Es ist neoliberal, es sind viel Freiheiten. Das ist durch die Verträge gesichert und durch den EuGH durchexekutiert. Und es ist auf der soziokulturellen Ebene links. Das ist Non-Discrimination, das können Sie alles einklagen. Ne? Das ist sozusagen so. So, und mein Argument wäre jetzt zu sagen, was wir eigentlich sehen, also wenn man die Verlierer des Ganzen mobilisiert, ist es kein Wunder, dass man auch zu dieser Kombination kommt, wenn das Projekt selbst ökonomisch rechts ist und soziokulturell links. Und das erklärt auch ein bisschen, warum die Mitte Linksparteien und die Mitte Rechtsparteien ein Problem haben mit dem Globalisierungsprojekt, weil sie Programmatiken haben, die zu diesem Globalisierungsprojekt inkohärent sind. Nicht? Also eine Linke hat ein Problem mit dem Neoliberalismus des globalisierten Projektes, also speziell mit der EU. Und eine Rechte hat natürlich in gewisser Weise Probleme mit dem soziokulturellen Linken des globalisierten Projektes. Überhaupt haben sie die Rechten natürlich ein Problem mit der Dekonsolidierung des Nationalstaats. Und insofern bieten eigentlich die traditionell, wenn Sie so wollen, die Volksparteien Mitte links, Mitte rechts, bieten was programmatisch an, was inkonsistent ist zu dem Europäisierungsprojekt selber. Und deswegen, und das ist schlecht. Wenn Sie inkonsistente Programmatiken haben, ist das nicht gut. Das merken Wähler. Und Wähler wählen dann eher konsistente Programmatiken. Entweder Parteien, die das in beiden Dimensionen befürworten, da würde ich die Neue Linke die sozusagen deren Klientel damit klarkommt, dass es neoliberal zugeht, die da auch vielleicht von profitieren und die es ideologisch-programmatisch gut finden, sich sozusagen soziokulturell links aufzustellen. Also es gibt den Begriff des progressiven Neoliberalismus. Wendy Brown nennt das Morals and Markets. So, das ist die sozusagen konsistent affirmativ bejahende, das programmatische Angebot. Und dann gibt es eben ein konsistent ablehnendes Angebot. Und das ist diese neue Kombination, aber es wird eigentlich von links wie von Rechtspopulisten so angeboten. Das kann man jetzt durch die einzelnen Länder, durch die Parteiensysteme durchdeklinieren, aber dazu ist jetzt eigentlich nicht mehr die Zeit. Das kann man im Gespräch vielleicht nachholen. Das Argument wäre, wir haben es nicht mit dem neuen Cleavage zu tun, es ist keine neue Spannungslinie, es ist die Auflösung aller aller Spaltungslinien, die auf nationalstaatlicher Ebene irgendwann mal eingefroren worden sind. Und deswegen sehen wir eigentlich eine Revitalisierung sowohl von Zentrum-Peripherie-Konflikten als auch letztendlich sogar von Staat-Kirche-Konflikten, diesmal aber quasi fromme Länder, wenn Sie so wollen, gegen eine säkulare Elite in Brüssel, das ist nicht der ungarische oder polnische Fall. Wir sehen natürlich generell, der Arbeit-Kapital-Konflikt bleibt natürlich weiterhin virulent, aber bricht jetzt im Grunde genommen durch die Parteien durch. Das ist sozusagen, hier beim Brexit passiert. Es gibt eine Corbyn-Linke, die auch für Leave war, weil in Europa zu neoliberal war. Wir sehen auch ein Wiederaufbrechen von Stadt-Land-Konflikten und das konnten wir sehen bei den Gilets Jaunes, wir konnten es bei der niederländischen Bürger-Bauern-Bewegung sehen und wir konnten es auch bei den Bauernprotesten in Deutschland sehen, weil das Problem gar nicht mehr in Deutschland geregelt wird, sondern in Brüssel, wie wir wissen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und...